Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Bei so Liedern denke ich immer, wie gut war es, dass ich damals in der Schule Lateinisch gelernt habe. Ich bin letzten November nach London geflogen und es war nach langer Zeit mal wieder eine Großstadt mit Millionen von Menschen, die ganz konzentriert an einem Ort sind. Und ich liebe es, wenn ich in einem neuen Land, in einer neuen Kultur bin, in die Kultur einzutauchen, Restaurants zu finden, lokale Essen zu genießen. Ich bin in Heathrow angekommen, in die Underground, und ich bin noch nicht im Hotel gewesen, war ich natürlich schon im Supermarkt. Und ich habe seit Monaten von dem einen Getränk gehört und natürlich hatte der Supermarkt das eine Getränk. Da bin ich zum Hotel und habe gemerkt, wow, nur 2 Minuten von hier ist eines meiner Lieblings-südafrikanischen Restaurants. Und in 3 Tagen habe ich südafrikanisch gegessen, ich habe britisch gegessen, ich habe so richtig mal wieder orientalisch gegessen, italienisch war auch noch dabei. Zusammenfassung, ich liebe es zu essen. Im 4. Kapitel des Lukas-Evangeliums lesen wir Folgendes. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Jesus aß nichts, er war am Ende hungrig, das heißt, er fastete. Als Christ, da möchte ich Jesus nachfolgen. Ich möchte mit Jesus zusammen sein, ich möchte Jesus ähnlicher werden und ich möchte handeln, wie Jesus gehandelt hat. Wir wissen, dass Jesus groß im Festen war. Es wird über ihn gesagt, der Sohn des Menschen ist gekommen zu essen und zu trinken. Und sie sagen, siehe, ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern ist er. Matthäus 11. Also wir wissen, dass Jesus gerne Feste gefeiert hat. Und dazu kommt ja noch, dass Jesus uns Brot und Wein am Tisch versammelt, hinterlassen hat, dass wir uns an ihn erinnern. Das feiern wir im Abendmahl. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, Jesus hat gefastet. Ich behaupte heutzutage, viele Christen, die festen, aber eher wenige fasten. Und das hat mich dann zu dem heutigen Thema gebracht. Fasten, muss ich wirklich verzichten? Und ich versuche das heute mal auf den Punkt zu bringen, aber ich habe gemerkt, das ist ein riesiges, riesiges Thema. Eben, der Jörg hat gesagt, wenn man googelt, dann hat man die nächsten Ferien schon voll, was man da so lesen kann. Aber ich möchte es nochmal zugespitzter heute Morgen formulieren. Wenn Jesus gefastet hat, müssen auch heute noch seine Nachfolger fasten. Und es ist schon interessant, das Thema Fasten, es ist in unserer Gesellschaft angekommen, aber meistens von irgendeinem Fitnessguru oder von irgendeiner Wellness-Expertin oder der Januar, das ist ja der Fastenmonat, hat irgendwer beim Dry January mitgemacht, 4 Wochen lang kein Alkohol trinken oder den Veganuary, 4 Wochen lang auf Fleischkonsum verzichten und sich bewusst vegan ernähren? Oder es begegnet uns auch in anderen Religionen. Die Muslime, sie feiern den Ramadan im 9. Monat des islamischen Mondkalenders und sie fasten während dieser Zeit. Ich stelle ganz am Anfang der Predigt das mal dahin, ich bin kein Fastenprofi, ganz und gar nicht. Ich habe in meinem Leben immer mal wieder gefastet, weil man es vielleicht irgendwie auch so ein bisschen tut, weil man Jesus nachfolgt und man hört das. Aber ganz speziell in den letzten Wochen habe ich gefastet und auch noch ein kleines Selbstexperiment hin auf die Predigt. Ich werde da noch später drauf eingehen. Viele von uns kennen John Wesley, englischer Theologe, Prediger aus dem 18. Jahrhundert. Er hat die methodistische Bewegung gegründet und er hat das eine oder andere zum Thema Fasten gesagt und Folgendes festgehalten. Das religiöse Fasten, wie hoch haben es einige über alle Schrift und Vernunft erhoben, wie sehr andere es vernachlässigt. Und Wesley spricht da diese Breite im Umgang mit dem Thema Fasten an. Und ich meinte, die gibt es heute noch. Auf der anderen Seite wird Fasten fast gesetzlich gehandhabt. Du musst fasten, sonst Was? Du hast noch nie gefastet? Und auf der anderen Seite, wenn wir ehrlich sind, ist doch Fasten total unzeitgemäß, oder? Veraltert. Ja, nee, Fasten haben wir nie gemacht. Und es ist ja auch so nachvollziehbar. Wir sind in einer Zeit, wo wir essen, feine Pizza, Pasta, Kebab, mit unserem Nattel bestellen können im Internet. Und durch ein Wunder, 30 Minuten später, klingelt es an unserer Haustür. Und das Essen, was wir vor 30 Minuten bestellt haben, ist warm zubereitet vor meiner Haustür. In der Zeit leben wir. Und da tönt doch Fasten, also auf Nahrung verzichten, nicht mehr aktuell. Ich möchte heute zentral die Aussagen von Jesus zum Thema Fasten anschauen. Er hat in der sogenannten Bergpredigt Matthäus 5 bis 7 einige sehr gute Sachen zum Thema Fasten gesagt. Ihr könnt es gerne mitlesen. Matthäus 6, Vers 16. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, also Jesus, ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Hier fallen sofort ein paar Dinge auf. Das erste ist, Jesus geht davon aus, dass seine Zuhörer fasten. Er sagt, wenn ihr fastet. Er sagt nicht, falls ihr fastet. Im Griechischen steht hier so ein kleines Wörtchen, das heißt otan. Und das können wir übersetzen mit jedes Mal, wenn ihr fastet. Also das, was ihr eh schon tut, dann Was sollen wir nicht machen? Setzt keine Leidensmiene auf. Oder anders übersetzt, macht kein wehleidiges Gesicht. Und ich ergänze hier, weil dies geschauspielert wäre. Es ist interessant, dass Jesus hier sehr klar ist. Es tönt sogar schon fast nach einer Warnung, die Jesus hier ausspricht. Und Jesus, er macht hier eine Verknüpfung mit dem Alten Testament. Weil in der alttestamentlichen Zeit war das Fasten sehr oft mit Trauer verbunden. Und wir merken hier sofort, okay, das ist die Brücke zum Alten Testament, aber wie ist in der jüdischen Gesellschaft das Fasten verankert? Und wir merken, dass Fasten sehr angesehen war. So angesehen, dass Leute es wie missbrauchen konnten, um ihr Ansehen ein bisschen zu vergrößern. Wer größeres Ansehen in der Gesellschaft erlangen wollte, der fastete und dann musste man das die aber auch ansehen. Also bedröppelt reinschauen und es ist hart und so weiter. Und jetzt lehnt Jesus sich hier noch an den Propheten Jesaja an. Jesaja 58, da geht es um das Thema wahres Fasten. Und ich mache exemplarisch Vers 5, da heißt es im Jesaja: Meint ihr, dass ich solches Fasten liebe, wenn sich Menschen quälen, den Kopf hängen lassen wie ein umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen? Nennst du das Fasten, einen Tag, der dem Herrn gefällt? Jesus will hier Fastenschauspieler entlarven. Fasten ist nichts, was wir nach außen hin zur Schau stellen und schon gar nicht, um irgendwie unser Ansehen oder vielleicht noch unser Ego zu boostern. Und jetzt wird's spannend, dritte Beobachtung. In Vers 17 gibt aber Jesus dann Beauty-Tipps. Als wir es gelesen haben, pflege dein Haar, salbe es mit Öl, wasche dein Gesicht, natürlich inklusive Bart, das muss man immer mitlesen bei der Bibel. Und das ist schon irgendwie überraschend. Warum geht Jesus auf einmal doch aufs Äußerliche? Ich versuche den Vers nochmal zu übersetzen. Also du aber, im Gegensatz zu den Heuchlern und Schauspielern, die sich nicht gewaschen haben, die am besten noch Asche im Gesicht haben, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Und jetzt ist interessant, in der jüdischen Kultur, wenn man sich salbte, sein Haupt, dann war es ein Zeichen dafür, dass die Trauer vorbei ist und dass es einen Grund zu Fest und Freude gab. Also was sagt hier Jesus zwischen den Zeilen? Fasten hat was mit Festen zu tun. Fasten sollte eine freudige, schon fast festliche Angelegenheit sein. Aber es darf vor den Menschen, vor den Arbeitskollegen völlig im Verborgenen bleiben, wenn du fastest. Also mach deine Morgenroutine, geh duschen, putz die Zähne, kämm dein Haar oder Bart, wasch dein Gesicht, nimm dein Lieblingsparfüm. Vergess einfach nicht, du dürftest dann nicht zum Morgenessen. Ja? Weil wir sind dann am Morgen, weiß ich, wie ihr am Morgen funktioniert. Aber ich finde das so spannend, wenn Jesus Fasten eben auch mit Festen verknüpft, dann ist da eine gewisse Freude mit dabei. Und dann verliert doch das Fasten den Image von dem traurigen Verzicht oder ich muss jetzt ein großes Opfer bringen und ich darf heute nichts essen. Wenn Fasten mit Festen zu tun hat und irgendwie eine Einladung ist zu einem Fest, wer von uns geht denn nicht gerne an ein Fest, an eine Feier, an eine Hochzeit? Vierte Beobachtung. Jesus gibt hier ganz klar die entscheidende geistliche Grundorientierung für das Fasten. Es ist entscheidend, wie man als Fastender vor den Vater, vor Gott tritt. Und fehlt die Gotteskindschaft, dann fehlt diesen Sätzen hier aus der Bergpredigt von Jesus jegliche Grundlage. Der Reformator Martin Luther hat das mal folgendermaßen kommentiert. Willst du recht fasten, so bedenke, dass du zuvor ein frommer Mann oder Frau seiest. Fasten zeigt unsere Bereitschaft als Christ, etwas aufzugeben, um näher beim Vater, bei Gott zu sein und seine Unterstützung zu suchen. Einfach nur zu fasten, also sprich, keine Nahrung zu sich zu nehmen, können wir dann biblisch gar nicht verankern. Man könnte dann das eher in die Kategorie Gesundheit einordnen. Das heißt, eine Person möchte abnehmen, deshalb isst sie nichts oder weniger. Oder auch in die Kategorie Politik. Wenn wir fasten mit einem politischen Gedankengut, dann ist es sehr schnell die Kategorie Hungerstreik und dann möchte ich was Spezifisches erreichen. Noch eine letzte Beobachtung hier zu Matthäus 6. Was ja interessant ist, Jesus gibt irgendwie nicht viel Fleisch am Knochen. Er macht uns keine Beispiele, in denen Fasten jetzt in Frage kommt. Oder sonstige Einzelheiten, wie jetzt genau. Wir haben diese Morgenroutine, aber sonst haben wir relativ wenig. Und das gibt aber auf der anderen Seite uns als Kirche auch eine gewisse Freiheit in der Fastenpraxis, wie wir es umsetzen möchten. Der deutsche Theologe Gerhard Mayer, der war auch hier schon auf der Bühne zum Thema Offenbarung, der kommentiert diese Passage in seinem Kommentar folgendermaßen: Vielleicht kann man Fasten am ehesten beschreiben als eine konzentrierte Zuwendung zu Gott. Das ist, glaube ich, die schönste Definition, die ich gefunden habe. Fasten als eine konzentrierte Zuwendung zu Gott. Was machen wir normalerweise, wenn wir uns auf Gott konzentrieren? Wir beten. Das kennen wir. Und ich finde es so spannend. Wir sind hier in dieser Bergpredigt. Jesus hat diesen Part von Fasten. Und was ist das Thema davor? Beten. Jesus stellt das unser Vater vor und sofort im Anschluss geht es um Fasten. Das ist kein Zufall. Leo und Susanna Binger, Pastoren ICF Zürich, beschreiben es in ihrem neuen Buch Gott erleben wie niemals zuvor, 21 Tage Fasten und Beten, für mich sehr zutreffend. Sie schreiben da in der Einleitung: Fasten und Gebet zusammen sind eine Art geistlicher Turbo, den Gott uns gegeben hat, um negative Verhaltensmuster zu durchbrechen und Erneuerung zu erleben. Es ist ein Werkzeug, das uns hilft, unsere geistlichen Muskeln zu stärken und unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. Im Markus-Evangelium, im Kapitel 9, da werden wir in eine Situation mitgenommen, wo Jesus einen besessenen Jungen heilt. Ich lese aus Vers 28. Dann gingen Jesus und seine Jünger nach Hause. Als sie alleine waren, fragten die Jünger ihn: Jesus, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Da antwortete Jesus ihnen: Solche bösen Geister können nur durch Gebet ausgetrieben werden. Dieser Bibelvers, den kann man auch noch anders lesen. Wir haben manchmal Varianten vom Neuen Testament, die unterschiedlich bezeugt sind. Und diesen Vers könnten wir auch so lesen, die Antwort von Jesus: Diese Art von Dämonen wird durch nichts anderes ausgetrieben als durch Gebet und Fasten, also kombiniert mit beiden. Also die ganze Situation zeigt uns, Gebet und Fasten, die bewirken etwas. Und sie können sogar etwas in einem Körper auslösen. Sie können sogar einen Dämonen in einem anderen Körper freisprechen. Und jetzt wird es hier komisch. Ihr merkt das schon, jetzt wird es ein bisschen suspekt. Wo sind wir hier? Aber ich möchte euch einladen, der Fährte mit mir zu folgen, weil ich glaube, wir kommen hier an ganz wichtige Punkte, auch zum Thema Fasten. Ich möchte uns kurz in das neutestamentliche Verständnis vom Körper mit hineinnehmen. Und da lese ich uns ein paar Zeilen aus dem Römerbrief vor. Paulus schreibt zu den Christen in Rom folgendes: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder und Schwestern, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Was sagt Paulus hier? Unser Leib, unser Körper und eigentlich unsere ganze Person geben wir Gott hin, wenn wir Jesus nachfolgen möchten. Oft hören wir das so, du musst dein Herz Jesus geben. Ist sicherlich nicht falsch. Korrekter wäre, ich gebe mich ganz hin, also vom Haar hier oben bis zum dicken Zeh. Das ist wichtig, wir geben unseren ganzen Körper hin. Also ich muss den ganzen Toffi, der ganze Jörg, die ganze Sam, wir müssen uns ganz hingeben und nicht nur irgendwie ein Teil von uns, sondern wir geben uns ganz hin. Und da eine Randbemerkung, auch Jesus ist in einem ganzen Körper gekommen und er hat sich mit dem ganzen Körper ans Kreuz von Golgatha für dich und mich schlagen lassen, dass wir ganz gerettet werden. Und wenn wir dann Jesus nachfolgen, dann müssen wir auch unseren Körper, den ganzen Körper, unseren Leib ernst nehmen. Paulus schreibt diese berühmten Zeilen an die Christen in Korinth. Vielleicht hast du diese schon mal gehört, 1. Korinther 6, 19 und 20. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, das Kreuz, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Wenn wir uns ganz hingeben als Jesus-Nachfolger mit unserem ganzen Körper, dann nennen wir das auch Anbetung. Oder in den Worten von Paulus aus Römer 12, dann ist es ein vernünftiger Gottesdienst. Aber jetzt gibt es sofort schon ein Problem. Es gibt doch einen Kampf in uns. Und Paulus, der weiß von dem und er schreibt dann in Römer 7, ich verstehe selber nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue das, was ich nicht tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, also an der Willenskraft, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde in mir. Kennen wir das nicht? Dieses Spannungsfeld. Ich würde ja gerne aufhören mit XY, aber ich kann es nicht. Oder ich habe es schon versucht, vielleicht mehrmals, aber es klappt irgendwie nicht. Oder dieses Phänomen, ich will eigentlich das tun, aber warum finde ich mich immer hier wieder? Paulus beschreibt hier, dass unsere eigene Natur, oder benutzt auch das Wort Fleisch, unser Fleisch, dass es böse ist. Und jetzt bringt dann Paulus das noch zusammen in Vers 25. Es gibt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Also auf der einen Seite das Fleisch, das böse ist, und auf der anderen Seite der Tempel des Heiligen Geistes. Und diesem Kampf, dem können wir leider nicht ausweichen. Aber jetzt ist wichtig zu verstehen, unser Kampf ist nicht gegen unseren Körper, sondern unser Kampf ist für unseren Körper. Wir kämpfen gegen unser Fleisch, gegen unsere sündige Natur, nicht gegen unseren Körper. Paulus erklärt das den römischen Christen, weil die haben es auch nicht sofort verstanden. Ich musste da auch noch mehrmals lesen, ein Kapitel weiter, Römer 8, Vers 13. Da klärt Paulus nochmal auf. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Unser Wille alleine ist nicht stark genug gegen unsere Natur, unser Fleisch. Wir sind als Sünder geboren, das müssen wir uns immer vergegenwärtigen, zu kämpfen. Wir brauchen Unterstützung. Und wer ist unsere Unterstützung? Da sagt Paulus, die Kraft vom Geist Gottes ist unsere Unterstützung. Und jetzt kommen wir zurück wieder zum Thema Fasten. Es ist interessant, das griechische Verb für Fasten, was wir im Neuen Testament finden, wird auch im Alten Testament verwendet, in der sogenannten Septuaginta. Das ist das Alte Testament auf Griechisch. Und im Alten Testament wird dieses Verb Fasten auch mit dem Wort Kampf und Heer benutzt. Und dann wird aus diesem Fasten und dem Kampf passiert folgende Kombination und dann heißt auf einmal Fasten Krieg führen und es heißt kämpfen und es heißt in den Krieg ziehen. Das heißt, wenn wir fasten, dann begegnen wir auch immer diesen Kampf oder wir ziehen in den Kampf, den wir innerlich auch kennen. John Mark Comer, Pastor aus Amerika, der hat es folgendermaßen gesagt, Fasten ist ein Weg, den Geist zu nähren und das Fleisch verhungern zu lassen. Fasten ist ein Weg, den Geist zu nähren und das Fleisch verhungern zu lassen. Die letzten Wochen habe ich ja versucht, ein- bis zweimal die Woche zu fasten und ich habe Folgendes erlebt. Ich habe erlebt, dass ein brutaler Kampf ist. Ich habe erlebt, dass ich nur noch hungrig war. Ich hatte weniger Energie, nach so einem halben Tag extreme Kopfschmerzen und ich war auch irritiert. Zusammenfassend war so die Erfahrung, Fasten ist hart. Aber auf der anderen Seite habe ich mich auch näher bei Gott gefühlt. Es war irgendwie einfacher zu beten, wenn ich faste. Ich war auch irgendwie sensibler, von Gott zu hören. Ich war generell langsamer unterwegs, weniger Energie, aber habe auch das Gefühl gehabt, ich hatte mehr Raum für Unterbrechungen, für Gespräche. Und dann habe ich ja noch einen klitzekleinen Smiley da. Also wenn man das so ein paar Wochen macht, dann ist es doch irgendwie ein bisschen Freude hat sich eingeschlichen. Ich bin noch nicht der, der jetzt schon Richtung Party fest unterwegs ist, aber so ein bisschen Freude oder ich habe mich auf das Fasten auch gefreut. Zwei Sachen haben mir geholfen beim Fasten. Das erste ist, ich habe es gemeinsam mit meiner Frau Sam gemacht, denn es ist viel cooler, gemeinsam hungrig zu sein als alleine. Das ist schon mal wichtig. Gemeinsam irritiert zu sein, das ist nicht so gut. Das zweite war, zum einen habe ich versucht, diese frei gewordene Esszeit mit konzentrierter Zuwendung zu Gott, wenn ich da nochmal Gerhard Meyer zitieren darf. Also ich habe versucht zu beten, Lobpreis, Stille, zu hören, aber ich habe noch ein Anliegen oder ein Ziel besonders bewegt. Sam und ich, wir haben uns bewegen lassen von der Situation in der Stammi. Seit Monaten versuchen wir, Stellen zu besetzen, Hauptleiter, eine leitende Person im Bereich Next Generation. Und das hat Sam, meine Frau, so bewegt, hey, lass uns mal dafür fasten. Und sie hat mich dann herausgefordert und wir haben dann dafür mitgefastet. Also, wir sind eingestiegen mit der Frage, Fasten, muss ich wirklich verzichten? Du musst gar nichts, aber du dürftest. Vielleicht kennst du ja diesen innerlichen Kampf und möchtest einen neuen Weg zum Durchbruch ausprobieren. Vielleicht bist du auch an einem Punkt, wo du sagst, meine Willenskraft alleine hilft mir nicht, bei der Thematik weiterzukommen. Und vielleicht muss mal mein Fleisch auch etwas hungern. Oder vielleicht möchtest du auch fasten für göttliche Antworten. Daniel hat durch Fasten und Beten Führung und Antworten Gottes gesucht. Vielleicht möchtest du auch fasten für Bewahrung. Das lesen wir im Buch Esra. Das Volk hat gefastet und gebetet für Gottes Schutz und sie wollten sich abhängig machen von Gott. Vielleicht möchtest du auch fasten für Heilung. Wir lesen das beim Psalmist, der durch Fasten Fürbitte für wen anderen, der krank ist, tut. Vielleicht möchtest du auch fasten für Hingabe. Hannah, die durch Fasten und Beten ihre Hingabe täglich im Tempel vor Gott zeigte. Vielleicht möchtest du auch fasten für Buße und Umkehr. Vielleicht kennen wir die Geschichte von Jona und Jona hat die Predigt des Jahrhunderts gemacht. Und ganz Ninive, wie antworten sie? Sie antworten nach der Predigt und der Androhung Gottes, sie zu vernichten, mit Fasten und Beten für Umkehr. Oder auch ein Fasten für Mut. Das sehen wir bei Esther, die viele Leute mobilisiert, zu fasten, damit sie dem König begegnen kann. Fasten für Punkt, Punkt, Punkt. Bald startet ja Fastenzeit im Kirchenjahr. Die Fastenzeit, es ist eine Vorbereitungszeit auf Ostern hin. Traditionell sind das die 40 Tage vor Ostern. Und vielleicht wäre es für dich ein Moment, das Fasten in dieser Zeit einmal auszuprobieren. Bei gesundheitlichen Fragen und Bedenken kontaktiere bitte deinen Hausarzt. Das ist mir auch noch wichtig. Ich empfehle nicht, 40 Tage wie Jesus zu fasten. Meine Empfehlung wäre, einen Tag in der Woche. Der Rhythmus der ersten Christen, der war 2 Tage in der Woche. Sie haben mittwochs, das war die Erinnerung an den Verrat von Jesus, und freitags gefastet. Freitag, Erinnerung an den Kreuzestod, Karfreitag. Mir persönlich hat der Donnerstag geholfen, weil donnerstags wird in der Stammi mittags gebetet. Und es gibt nichts Schöneres, gemeinsam über Mittag zu beten, wenn man fastet. Ich empfehle ein Teilfasten, das heißt immer noch Wasser zu trinken und dann vom Aufwachen bis Sonnenuntergang. Das ist sehr wahrscheinlich auch das populärste Fasten, das wir heutzutage so kennen. Jetzt ist es so, wir leben ja im 21. Jahrhundert und mir begegnen dann immer wieder Menschen, vielleicht so mehr aus dem Block da, ja, dieses Jahr faste ich soziale Medien. Ich schaue weniger Netflix und mache auch kein Shopping. Und das ist sicherlich mega gut, auch mal den Medienkonsum zu reflektieren, auch den Kaufkonsum und zu verzichten. Aber ich würde es differenzieren zu dem heutigen vorgestellten biblischen Fasten. Für mich wäre das eher die Kategorie Abstinenz. Und Abstinenz, das hat ja auch eine lange christliche Tradition und ist auch was sehr Gutes. Aber vielleicht kann sowas ja ein erster Schritt sein in Richtung Fasten. Zum Beispiel die täglichen 2,5 Stunden, die man so in den sozialen Medien verbringt, anders zu nutzen. Vielleicht sich zu sagen, 30 Minuten nehme ich mir täglich für Gebet, bewusst Lobpreismusik zu hören, nicht nebenbei Lobpreismusik zu hören und 1000 andere Sachen machen, sondern sich zu konzentrieren auf Gott. Meine Empfehlung, suche dir Gebets- und Fastenkollegen. Mach es nicht alleine, es wird einfacher. Und als letztes noch, frage Gott, ob du ein spezielles Anliegenziel in die Zeit mit hineinnehmen sollst. Und falls dir keines einfällt, seid ihr herzlich eingeladen, mit Sam und mir weiterhin für die Zukunft der Stammi zu fasten. An der Stelle möchte ich gern den Andreas Heller auf der Bühne begrüßen. Andreas Heller, er wird dieses Jahr die Fasten- und Gebetszeit in der Stammi organisieren. Und er hat noch 2, 3 Infos für uns.
Ich freue mich, euch wirklich auch ganz praktisch einzuladen. Jetzt haben wir eine halbe Stunde Thema Fasten gehabt. Und der Toffi hat darauf hingewiesen, Jesus hat nicht gesagt, falls er einmal fastet, sondern wenn. Und die konzentrierte Hinwendung zu Gott, das ist genau das, was wir möchten leben in dieser Fasten- und Gebetszeit. Ich lese euch einfach auch nochmal 2 Vers als Aufhänger da dazu. Das erste ist aus dem Jesaja 30. Da sagt Gott, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Und das andere, das hat mit Festen zu tun, das hat der Toffi angesprochen, das Fasten. Jesus ist einmal gefragt worden, du, warum fastet deine Jünger nicht? Die vom Johannes fastet. Und Jesus hat dann gesagt, im Moment ist der Bräutigam da, da wird gefeiert, da festen wir. Aber es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird und dann werden sie fasten. Der Toffi hat es gesagt, sucht euch Fastenkolleginnen und Fastenkollegen, Gebetskolleginnen und Gebetskollegen. Und genau das möchten wir machen miteinander in dieser Zeit. Miteinander als Stammi fasten und beten. Jetzt für alle die, die das bewegt, da dürft ihr euch einladen, am 12. Februar, am Mittwochabend, am 8. würden wir uns da unten im Forum treffen und miteinander konkret über diese Fragen brüten, was heisst das für uns konkret der Stammi, die Fasten- und Gebetszeit. Mit was möchten wir die verbringen? Mit dieser konzentrierten Hinwendung zu Gott. Nicht einfach noch mehr tun, noch mehr Aktivität, noch mehr hin und her, sondern das Stille sein vor Gott. Darum lade ich euch ein, wenn es euch bewegt, kommt gerne am 12. Februar am Abend. Und ich bin froh, ich bin nach dem Gottesdienst noch dahin. Wenn ihr im Sinn habt, zu kommen, dass ihr schnell auf mich zukommt, dass wir wissen, wer alles dabei ist.
Nimm's mit. Wir sind mit London in die Predigt eingestiegen und ich möchte mit London bzw. Großbritannien einen Doppelpunkt setzen. Wer von euch kennt diesen grimmig reinschauenden Mann? Wer kennt ihn? Wer ist es? Churchill, genau. Wir befinden uns im Mai 1940. Da stand Großbritannien vor der Invasion durch Nazi-Deutschland. Die britische Armee war in Dünkirchen, Dunkirk, eingekesselt. Am 10. Mai wurde Winston Churchill Premierminister. Am 26. Mai rief König George VI. Zu einem nationalen Gebets- und Fastentag auf. Millionen beteten in überfüllten Kirchen. Und kurz darauf geschah das Wunder von Dünkirchen. 27. Mai bis 4. Juni. Das Wetter begünstigte die britische Evakuierung. Hitler befahl unerwartet einen Stopp seiner Panzer. Rund 338.000 Soldaten entkamen über den Ärmelkanal. Die Nazis starteten keine direkte Invasion Großbritanniens und manche sehen heute noch darin eine Gebetserhörung. Mögen wir durch Beten und Fasten Gottes Eingreifen ganz persönlich, aber auch als Kollektiv erleben und möge unser Hunger für Jesus größer werden. Amen.